Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kanzlerin Merkel hat auf ihrer wohl letzten Sommerpressekonferenz zur Reformbereitschaft aufgerufen. Deutschland sei ein starkes Land, aber es gebe viel zu tun. Sie forderte ein höheres Tempo beim Klimaschutz und räumte vor dem Ende ihrer Amtszeit auch Versäumnisse ein. Außerdem warb Merkel für mehr Impfungen im Kampf gegen Corona. Die Pandemie könne nur gemeinsam überwunden werden.
Es ist eines dieser vielen letzten Male für Angela Merkel dieser Tage. Heute wohl zum letzten Mal ihr traditioneller Auftritt in der Bundespressekonferenz vor dem Sommerurlaub. Fragen zu allen Themen sind hier möglich. Auch die, was sie am Bundestagswahlabend macht, wenn sie selbst nicht mehr zur Wahl steht.
Habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber ich werde schon Verbindung zu der Partei haben, die mir nahe, deren Mitglied ich bin, die nicht mir nur nahe steht, sie steht mir nahe und ich bin ihr Mitglied.
Merkel spricht über die CDU.
Ein doppeltes Bekenntnis.
Oft soll die Kanzlerin resümieren, zum Beispiel ihre Klimapolitik. Beim Einsparen von CO2, beim Anteil der erneuerbaren Energien. Es gebe durchaus Erfolge, doch Merkel gibt sich auch selbstkritisch.
Gemessen an dem Ziel, deutlich unter 2 Grad oder möglichst nah an 1,5 Grad Celsius Anstieg, ist nicht ausreichend viel passiert.
Noch ist Merkel im Amt, noch gibt es genug Arbeit. Zum Beispiel die Behebung der Hochwasserschäden, für die es einen langen Atem brauchen werde, sagt sie. Aufgrund wieder steigender Corona-Infektionszahlen ruft sie dazu auf, sich impfen zu lassen.
Meine Bitte an alle, die schon vom Impfen überzeugt sind, versuchen Sie auch mitzumachen, noch andere zu überzeugen. Sprechen Sie miteinander in der Familie, am Arbeitsplatz, im Fußballverein.
Und dann will eine Journalistin noch wissen, was Merkel eigentlich nach ihrer Amtszeit so vorhabe.
Ich werde dann schon mit der Zeit was anfangen können.
Sagt sie nüchtern, ohne große Emotionen und bleibt sich damit auch bei dieser letzten Sommerpressekonferenz treu.
In den Gebieten der Flutkatastrophe kommen die Aufräumarbeiten voran. Das genaue Ausmaß der Schäden ist aber weiter unklar. Insgesamt sind mehr als 170 Menschen ums Leben gekommen. Viele Tote konnten noch nicht identifiziert werden. Außerdem gibt es immer noch zahlreiche Vermisste. Viele Menschen in den Katastrophengebieten sind nach Angaben von Hilfsorganisationen traumatisiert.
Sie dürfen zurück in ihre Häuser, um sich einen Überblick über die Schäden zu verschaffen und Habseligkeiten und Dokumente zu sichern. Allerdings bleiben in Erftstadt-Blessem Strom, Wasser und Gas weiterhin abgestellt.
Jetzt werden wir reingehen, werden es anpacken, werden das Ganze aufräumen. Ist schon verheerend, muss man sagen.
200 Millionen Euro Soforthilfe stellt das Land Nordrhein-Westfalen bereit und sagt eine schnelle Auszahlung ohne Bedürftigkeitsprüfung zu. Pro Haushalt gibt es maximal 3.500 Euro. Geschädigte Betriebe bekommen 5.000 Euro. Bei den Aufräumarbeiten sind vor allem die Müllmengen ein Problem. Der Abfall soll nun auch außerhalb von NRW entsorgt werden können.
Die Abfallbeseitigung vor Ort ist an ihre Grenzen gekommen. Es braucht hier überregionale Hilfe. Es gibt immer noch akute Probleme bei der Stromversorgung, der Mobilfunkversorgung. Es gibt darüber hinaus einen großen Bedarf an Fachpersonal, Geologen, Statiker, Handwerker.
Derweil im Norden von Rheinland-Pfalz. Noch immer wird nach Vermissten gesucht. 128 Menschen wurden bisher tot geborgen. Die Behörden gehen davon aus, dass diese Zahl noch steigt. 155 Menschen werden auch nach einer Woche noch vermisst. Mit schwerem Gerät wird aufgeräumt. Die Schäden an der Infrastruktur werden begutachtet, sowie diese Kläranlage in Sinzig, die durch die Flut schwer beschädigt wurde. Sorgen macht den Behörden, dass für das kommende Wochenende erneut Starkregen angekündigt ist. In der Ortschaft Schuld verlegt das Technische Hilfswerk deswegen vorsorglich seine Wasseraufbereitungsanlage an einen anderen Ort.
Mit einem Benefiztag zur Unwetterkatastrophe will die ARD morgen ein Zeichen des Zusammenhalts setzen. Hörfunk- und Fernsehprogramme rufen zur weiteren Unterstützung für die Menschen in den betroffenen Regionen auf und gedenken der Opfer. Um 20.15 Uhr gibt es im Ersten eine Live-Sendung mit vielen bekannten Künstlerinnen und Künstlern. Die Apotheken in Deutschland haben die Ausstellung digitaler Corona-Impfzertifikate vorerst gestoppt. Hintergrund ist eine Sicherheitslücke, wie der Deutsche Apothekerverband mitteilte. IT-Experten hätten es geschafft, mit gefälschten Zugangsdaten Impfnachweise zu erstellen. Es sei aber davon auszugehen, dass die bislang ausgegebenen mehr als 25 Millionen Impfzertifikate der Apotheken rechtmäßig ausgestellt wurden, so der Verband. Auch nach der deutsch-amerikanischen Einigung im Streit über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 hält die Kritik an. Zwar soll der Kompromiss sicherstellen, dass Russland die Pipeline nicht als Druckmittel gegen Gastransitländer in Osteuropa nutzt. Die Ukraine und Polen sehen die Vereinbarung aber als politische, militärische und energietechnische Bedrohung. Die Pipeline soll russisches Gas nach Deutschland bringen, unter Umgehung der Ukraine.
Die Pipeline Nord Stream 2 kann fertiggestellt werden. Für die US-Regierung bleibt das Projekt ein Fehler. Der Bau sei aber nicht mehr zu stoppen, sagt US-Präsident Biden nach der Einigung mit der Bundesregierung. Ich hatte sehr ergiebige Gespräche mit Angela Merkel. Sie und ihre Regierung, so Biden, arbeiteten an einer Verpflichtung zu handeln, sollte Russland der Ukraine oder anderen Staaten schaden. Die Einigung sieht vor, Deutschland oder die EU ergreifen Maßnahmen bei aggressiven Handlungen Russlands. Es gibt 1 Milliarde US-Dollar für erneuerbare Energien in der Ukraine, Anschubfinanzierung aus Deutschland 175 Millionen. Und es wird eine Verlängerung des Ukraine-Russland-Gasvertrags bis möglichst 2034 angestrebt. Die Vereinbarung ein guter Schritt, so Merkel.
Es ist der Versuch, deutlich zu machen, dass gerade von deutscher Seite es uns sehr wichtig ist, dass die Ukraine Transitland bleibt, dass dass Energie eben hier nicht dazu genutzt werden kann, dass die Ukraine in eine schwierigere Situation kommt.
Nord Stream 2 verbindet Russland direkt mit Deutschland. Die Sorge der Ukraine, weniger Transport durchs eigene Land, weniger Einnahmen, größere Verwundbarkeit. Putin habe ihr zugesichert, Energie nicht als Waffe einzusetzen, sagt Merkel. Und falls doch?
Das heißt also nicht, dass wir vollkommen wehrlos sind von unserer Seite aus.
Sanktionen möglich, die Ukraine beruhigt das dennoch gar nicht. Scharfe Kritik. Wir haben immer ehrlich gesagt, so Außenminister Kuleba, dass Nord Stream 2 für uns eine Sicherheitsfrage ist. Wir würden uns wünschen, dass die deutsch-amerikanische Vereinbarung mit Blick auf Sicherheit stärker wäre. Moskau dagegen lobt die Einigung, Nord Stream 2 sei immer ein ausschließlich wirtschaftliches Projekt gewesen. Die erzielte Einigung kann helfen, das unter Trump so ramponierte deutsch-amerikanische Verhältnis wieder aufzubauen. Die Nebenwirkungen, kritische Töne aus der Ukraine, aus Polen und von der EU-Kommission. Endgültig als Problem vom Tisch ist Nord Stream 2 nicht. Zukünftige Konflikte dürften jedoch nicht Merkel treffen, sondern die nächste Bundesregierung.
Norwegen hat heute der Opfer der rechtsextremistischen Anschläge vor 10 Jahren gedacht. Im ganzen Land läuteten am Mittag gleichzeitig Kirchenglocken. Nach den Worten von Ministerpräsidentin Solberg wurde seit den Anschlägen viel getan, um den Kampf gegen Extremismus zu verstärken. Überlebende warnten hingegen vor einer anhaltenden Gefahr durch Rassismus. Ein Rechtsterrorist hatte am 22. Juli 2011 77 Menschen getötet, in Oslo und auf der Insel Utøya.
Sie lesen die Namen aller Opfer vor. 10 Jahre nach den Anschlägen sind sie nach Utøya gekommen. Kronprinz Haakon, Regierungsvertreter, Angehörige. Sie sitzen dort, wo sonst die Teilnehmer des Sommercamps sitzen und hören die Warnungen der Überlebenden. Der 22. Juli war kein Zufall. Er war keine Naturkatastrophe. Er war ein politischer Terrorangriff, angetrieben von rechtsextremistischem Gedankengut. Die Wunden, sie sind nicht verheilt. Auch König Harald trauert mit seinem Land, das immer noch über die Lehren des Attentats diskutiert. Wir haben viel getan, um besser vorbereitet zu sein. Aber natürlich ist das Wichtigste, Terrorangriffe zu verhindern und Hass und Hetze vorzubeugen. Am 22. Juli 2011 zündet der rechtsextremistische Attentäter eine Bombe im Osloer Regierungsviertel. Anschließend tötet er auf der Insel Utøya gezielt die Teilnehmer eines Jugendcamps der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. 77 Menschen sterben. Vielen Überlebenden fehlt immer noch die breite Debatte über die Wurzeln des Rechtsextremismus. Wir haben nicht über unsere Werte gesprochen und darüber, wie wir Rechtsextremismus langfristig stoppen wollen. In wenigen Tagen wird hier wieder ein Jugendcamp stattfinden. Ein wichtiges Zeichen finden die Organisatoren, dass sie die Insel nicht an den Terror verloren haben.
Auch in München wurde heute gedacht an die Menschen, die genau 5 Jahre nach Utøya ihr Leben ebenfalls bei einem rassistischen Anschlag verloren. Ein 18-Jähriger hatte am 22. Juli 2016 am Olympia-Einkaufszentrum 8 in seinen Augen ausländisch aussehende Jugendliche und eine Frau erschossen. Anschließend tötete er sich selbst. Bayerns Ministerpräsident Söder rief bei der Gedenkveranstaltung zum Kampf gegen Hasskriminalität und Hetze auf und betonte, dass die Gewalttat politisch motiviert gewesen sei.
In Tokio starten morgen die Olympischen Spiele offiziell mit einer Eröffnungsfeier. Doch die Corona-Pandemie und Skandale überschatten die Spiele schon im Vorfeld. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der japanischen Hauptstadt ist gerade auf den höchsten Wert seit Januar gestiegen. Die Feier morgen, wie auch die Wettbewerbe, finden vor überwiegend leeren Rängen statt.
Generalprobe in Tokio. Ob diese Szenen morgen Abend die Skandale und Sorgen der vergangenen Monate überstrahlen können? 950 Ehrengäste aus aller Welt werden im Olympiastadion bei der Eröffnungszeremonie dabei sein. Und die steht heute erneut in den Schlagzeilen. Kreativdirektor Kobayashi gefeuert wegen eines Holocaust-Sketches als Komiker vor mehr als 20 Jahren. Den Menschen in Japan fällt es schwer, sich auf Olympia zu freuen. Gebeutelt vom Corona-Notstand und täglich steigenden Infektionszahlen glauben 2/3 nicht daran, dass die Organisatoren sichere Spiele garantieren können. Wegen Olympia kommen nun mehr Ausländer nach Japan. Dadurch steigt bei mir die Sorge wegen Corona. Ich hoffe, dass die Spiele schnell vorbei sind und somit auch die Gefahr. Es sind Spiele in einer erdrückenden Situation. Deswegen hoffe ich, dass Olympia die Stimmung aufhält, Trost spendet, zumindest ein bisschen. Zuspruch holt sich IOC-Präsident Thomas Bach am Vormittag vom Kaiser. Ich wünsche mir, dass durch die Leistung der Sportler die Spiele ein Signal der Hoffnung für eine neue Zukunft sind. Diese Spiele spalten Japan. Zuerst ein Jahr Verschiebung, dann fast eine erneute Absage und jetzt Wettkämpfe, zumindest in Tokio, komplett ohne Zuschauer. Die Corona-Fälle werden mehr, auch im Olympischen Dorf. Und viele fragen sich, für wen dieses Fernseh-Olympia denn überhaupt noch stattfindet. Die Hälfte der Japaner sagt, meine Spiele sind das nicht.
Schon vor der offiziellen Eröffnungsfeier finden bereits olympische Wettbewerbe statt. Heute war unter anderem der Auftakt des Fußballturniers. Die deutsche Mannschaft unter Trainer Stefan Kuntz verlor dabei gegen die brasilianische Auswahl mit 2-4.
Für Brasilien ist es ein teilweise lockerer Aufgalopp in Yokohama. Stefan Kuntz andererseits wirkt ziemlich unzufrieden, gerade mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft. Brasilien ist in allen Belangen überlegen. Geht schon nach 7 Minuten in Führung. Richarlison, der Topstürmer des FC Everton aus der Premier League. Das deutsche Team bekommt keinen Zugriff. Erneut Richarlison Mitte der ersten Hälfte. Dem Brasilianer gelingt schließlich sogar ein Hattrick. 3-0, gerade mal eine halbe Stunde vorbei. In der zweiten Halbzeit wird es aus deutscher Sicht besser. Defensiv wie offensiv. Amiri nicht unhaltbar. Nach dem Platzverweis gegen Kapitän Arnold erkämpfen sich 10 Deutsche sogar noch den Anschlusstreffer durch Ache. In der Nachspielzeit entscheiden dann die Brasilianer die Begegnung. Paulinho 4-2. Gegen Saudi-Arabien muss Deutschland nun unbedingt punkten, um nicht in der Vorrunde zu scheitern.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 23. Juli.
Morgen beschert uns hoher Luftdruck wieder vielerorts Sonnenschein. Im Norden hat es die Sonne in feuchter Nordseeluft weiterhin schwer. Südlich der Donau sind heute Nacht einzelne Schauer, anfangs auch Gewitter möglich, sonst teils wolkig, teils klar. Im Nordwesten werden die Wolken aber dichter und bringen etwas Nieselregen. Morgen scheint oft die Sonne, im Süden meist ungestört. Deutlich trüber verläuft der Tag im Norden und dort kann es auch immer wieder nieseln. An der Ostsee heute Nacht wieder warme 17, im Emsland nur 8 Grad. Im Nordwesten unter Wolken morgen um 20, am Oberrhein bei Sonne über 30 Grad. Am Samstag breiten sich von Westen und Südwesten Schauer und Gewitter aus und es besteht die Gefahr lokaler Unwetter. Am Sonntag wechselhaft und es gibt weiterhin Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial, die am Montag dann vor allem in der Südosthälfte unterwegs sind.
Um 22.15 Uhr hat Helge Fußt diese Tagesthemen für Sie. Katastrophale Hygienebedingungen, die Sorgen der Menschen in den Flutgebieten wachsen. Und Cannabisanbau in Deutschland, die Träume vom grünen Geld. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.